Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Robert Hüneburg. Mein Name ist Petra Lünen und heute geht es im Gastrogeplauder um den hereditären Darmkrebs. Kurz vor Ostern, wie angekündigt, nachdem wir uns in der Vorgängerfolge um den familiären Darmkrebs gekümmert haben. Hallo Herr Hüneburg, wie geht's Ihnen nach der ersten Folge? Sind Sie noch fit und bereit, auch die nächsten 20 Minuten mit mir zu bestreiten?
Hallo Frau Lühn, ich glaube, das wird jetzt kein großes Problem sein. Wir kommen jetzt auch mit zu einem, letztendlich meinem Herzensthema. Deswegen, sehr, sehr gerne.
Ja, und ich muss es nochmal betonen, wir hatten das bei der ersten Folge schon eingangs gesagt, dass heute der Tag des Lynch-Syndroms ist. Und das war mir gar nicht klar, als wir den Termin vereinbart haben. Das werde ich aber jetzt auch nicht mehr vergessen. Und ich bin wirklich happy, dass sich das so gefügt hat irgendwie. Da waren vielleicht fremde Mächte noch im Spiel, die das so eingerichtet haben, dass wir das heute machen. Ja, wir steigen auch direkt ein. Also wir beschäftigen uns mit den hereditären Formen des Darmkrebses in den nächsten 15 bis 20 Minuten. Dazu gehört Lynch-Syndrom aus dem nicht-polypösen Formenkreis, früher auch HNPCC, damit bin ich tatsächlich noch groß geworden in Düsseldorf bei Frau Möslein. Und dazu gehören die polypösen Syndrome, richtig?
Ja, genau. Das ist so, genau, wie man das erstmal grob unterscheiden kann.
Wie häufig sind denn die hereditären Formen insgesamt? Vielleicht starten wir damit mal.
Genau, also das, ich sage immer viel häufiger, als wir alle denken. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir immer das Gefühl haben, sobald es um irgendwas Erbliches geht, ist es was total Seltenes. Und das ist es halt eben nicht. Vielleicht kann man das ganz gut verdeutlichen und einfach mal mit Zahlen unterfüttern. Es gibt eine Studie aus den USA, die ist letztes Jahr publiziert worden. Die haben einfach mal bei 34.000 unselektierten Patienten mit einem Darmkrebs ein Multigen-Panel-Testing gemacht, also geguckt nach pathogenen Keimmann-Varianten. Und letztendlich hatten 14% von diesen 34.000 Patienten eine pathogene Keimann-Variante. Und wenn man sich jetzt die Gruppe von den unter 50-Jährigen anguckt, dann steigt das natürlich. Dann ist man bei fast 25%. Somit ist es genau das Gegenteil von selten. Wichtig ist beim Darmkrebs, wie Sie ja eben schon gesagt haben, Frau Lühn, unterscheiden wir erstmal grob anhand des Phänotyps. Also wir können erstmal sagen, wir haben die nicht-polypöse Form. Dazu gehört der familiäre Darmkrebs ja letztendlich auch, aber vor allen Dingen das Lynch-Syndrom. Und dann haben wir im Bereich der Polyposis-Erkrankungen. Und die häufigste Form, und das ist das, womit wir alle sicherlich schon mehrfach auch in unserem Leben bewusst oder unbewusst zu tun gehabt haben, ist das Lynch-Syndrom. Und das ist hervorgerufen durch eine Mutation in DNA-Reparaturgen. Und wir wissen auch, wie häufig das ist, nämlich 1 zu 300. Und das bedeutet letztendlich, im Umkehrschluss, wir haben 300.000 Menschen in Deutschland, die ein Lynch-Syndrom haben. Und ich komme aus Bonn, dann sage ich immer, das ist genauso viel, wie Bonn Einwohner hat. Und das ist wirklich genau so. Und wir wissen aber leider, dass wahrscheinlich nur 5-10% identifiziert sind. Das bedeutet, wir haben ganz viele Menschen, die mit einem erhöhten Risiko leben, vielleicht auch schon mal am Karzinom erkrankt sind, aber bisher einfach noch nicht identifiziert worden sind. Ganz spannend, nur ganz kurz muss ich das noch einwerfen. Es gibt eine hochrangig publizierte Studie aus dem letzten Jahr, die aus den USA einfach mal berechnet haben, wie kosteneffektiv es wäre, die Gesamtbevölkerung, um das 30. Lebensjahr einfach zu screenen auf das Lynch-Syndrom und dann in eine Vorsorge zu geben. Und es ist hochgradig kosteneffektiv. Sie verhindern damit wahrscheinlich um die 100 neue Krebserkrankungen mindestens pro 100.000 Betroffenen. Also das wäre einfach wirklich ein Schritt, der sehr spannend wäre. Das wird nie umgesetzt werden, aber ich glaube, es zeigt einfach nur, dass das einfach ein häufiges Risiko ist, was oft nicht erkannt wird.
Wie ist es bei den Patienten mit den hereditären Formen mit dem Erkrankungsalter? Wir hatten ja eben beim familiären Darmkrebs, dass es so ein bisschen abhängig ist vom Erkrankungsalter der Verwandten und vom Verwandtschaftsgrad. Wie ist es jetzt hier bei den hereditären Formen?
Genau, da muss man erstmal wieder unterscheiden zwischen dem Phänotyp, also bei den Polyposeerkrankungen eine klassische familiäre adenomatöse Polypose, also eine klassische FAP, die erkranken mit spätestens Anfang 30 unbehandelt und sterben mit um das 40. Lebensjahr. Das sind alte Registerdaten, die man dazu hat. Beim Lynch-Syndrom ist es so, dass das klassische Erkrankungsalter immer so 10, 15 Jahre vor dem normalen Altersgipfel ist, also oft so 40. bis 45. Lebensjahr. Es gibt aber auch da immer Fälle von Ausreißern nach unten. Also wir haben jetzt in Bonn jüngstes Erkrankungsalter mit dem Kolonkarzinom bei Lynch ist bei uns 17. Also das ist einfach sehr breit, was es dann doch an Spektrum geben kann.
Und das kann man auch mit der genetischen Diagnostik im Moment noch nicht genauer eingrenzen?
Nee, also sagen wir so, wir wissen, dass wir je nachdem, welches DNA-Reparaturgen beim Lynch-Syndrom betroffen ist, desto später oder desto früher ist das Erkrankungsrisiko. Und das schlägt sich auch in unseren Empfehlungen nieder. Da würde ich aber nachher nochmal drauf eingehen, weil das da besser zu passen würde.
Jetzt ist es ja so, wir haben erzählt, eben schon Darmkrebserkrankte werden familiär gescreent. also gescreent auf eine positive Familienanamnese. Wie aussagekräftig ist das, wenn es sich um eine hereditäre Form des Darmkrebses handelt?
Ja, also man muss sagen, das war früher das wichtigste Tool und wir haben alle im Studium gelernt und direkt gerne übersprungen Amsterdam- und Bethesda-Kriterien, die ja auch in großen Kästen noch in der alten S3-Leitlinie prangen. Das wird zum Glück jetzt in Bezug auf das Lynch-Syndrom keine Rolle mehr spielen. Also es ist immer noch wichtig, in dem Bereich das so zu erfassen. Aber der entscheidende Schritt ist letztendlich immer die Untersuchung, die unsere Kollegen in der Pathologie machen. Also die Immunhistochemie auf die DNA-Reparaturgene und oder die Molekularpathologie. Das wird jetzt der entscheidende Schritt sein, um diese Patienten zu identifizieren und nicht mehr das Triggern durch die Familienanamnese.
Jetzt haben Sie eben schon angedeutet, wenn ich dann eben Mutationen identifiziere, dass die Art der Mutation Einfluss auf den Krankheitsverlauf ist. Können Sie das vielleicht nochmal näher erläutern? Was sind da die Hochrisikogene? Unterscheidet sich
das? Also wir haben letztendlich 4 Gene, die wir kennen beim Lynch-Syndrom. Das ist einmal MLA1, MSH2, MSH6 und PMS2. Letztendlich auch das EpCAM-Gen. Das EpCAM-Gen liegt quasi MSH2 davor und wenn EpCAM mutiert ist, dann funktioniert MSH2 nicht. Aber wenn man jetzt nur diese 4 anguckt, also MLA1, MSH2, MSH6 und PMS2, dann ist das Lebenszeitrisiko jetzt nur für den Darmkrebs gesehen sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Gen betroffen ist. Und wir wissen, dass wir quasi die Hochrisikogene haben, das ist MLA1 und MSH2. Und da ist das Lebenszeitrisiko für ein Kolonkarzinom so zwischen 40-60%. Für MSH6 dann im Vergleich nur bei 20-30%. Und jetzt kommen wir zur PMS2, das liegt nur bei ungefähr 10-15%. Und das unterscheidet sich ja dann kaum von der Allgemeinbevölkerung. Das erklärt auch dann, warum die Familienanamnesen gar nicht auffällig sind. Weil häufig ist es dann nur einer, der zum Beispiel erkrankt, aber dann zum Beispiel auch erst um das 70. Lebensjahr herum, also weil das ist auch ein späteres Erkrankungsalter und keiner denkt an eine erbliche Form. Und das ist einfach der Unterschied auch für die Zukunft, wenn wir generell testen, wie das in Deutschland schon beim Endometriumkarzinom etabliert ist, dann werden wir auch da mehr Patienten identifizieren.
Aber wie und von wem können dann diese Risikopatienten identifiziert werden? Also das ist ja jetzt anders, also die Familienanamnese allein reicht nicht aus. Die Tumorhistologie habe ich ja nur im Falle des bereits Erkrankten. Wie finde ich denn die gesunden Betroffenen?
Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Sie können die Gesunden nur finden, indem Sie schon einen Erkrankten identifiziert haben. Und das ist ja momentan auch das Problem, dass wir wirklich mindestens eine Krebserkrankung in einer Familie gehabt haben müssen, um überhaupt dann die anderen Risikopersonen, die bisher nicht erkrankt sind, identifizieren zu können. Wie läuft das normalerweise ab? Wir haben jetzt eine erkrankte Person, der Tumor wird untersucht, ist hochgradig mikrosatelliteninstabil. Dann stellen wir fest, dass wir zum Beispiel MLA1-PMS2-Verlust haben in der Immunhistochemie. Und dann kommen 2 Punkte, die man noch machen muss. Wir müssen einmal unterscheiden, ein mikrosatelliteninstabiler oder repairdefizientes Kolonkarzinom ist ja nichts Seltenes, also 15% aller Kolonkarzinome. Das bedeutet, wir müssen einmal ausschließen, dass es ein somatisches Ereignis ist. Das bedeutet, wir müssen einmal noch BRAF-Untersuchungen und oder eine MLA1-Promotormethylierung. Wenn das beides auch ausgeschlossen ist, dann müssen diese Patienten quasi genetisch untersucht werden. Und da ist immer der erste Punkt, das können auch wir, das kann jeder approbierte Arzt, kann die genetische Diagnostik initiieren. Das bedeutet, wir können den Patienten aufklären nach dem Gendiagnostikgesetz in der Situation, die Blutprobe zu den Kollegen der Humangenetik schicken, die machen die Diagnostik und die Mitteilung der Diagnostik sollte dann im Idealfall im Rahmen eines humangenetischen Beratungsgesprächs erfolgen. Und wenn wir dann bei diesen Patienten eine pathogene Keimmann-Mutation identifiziert haben, dann können wir seine erstgradig Verwandten alle testen. Und das ist dann wieder eine quasi prädiktive Testung, die obliegt dann entweder Fachärzten für Humangenetik oder Ärzten, die entsprechend die Fachkunde der humangenetischen Beratung haben können. Und das können im Bereich der Gastroenterologie auch wir, wenn wir die entsprechenden Kurse belegt haben.
Genau, es kann nicht immanent eben Facharzt, sondern muss ich extra einen Kurs machen und mich zertifizieren lassen im Prinzip. Jetzt hatten Sie eben gesagt, das Risiko überhaupt oder zu erkranken ist extrem unterschiedlich. Es gibt Mutationen, die wirklich fast so verlaufen wie bei nicht hereditär betroffenen Patienten oder Personen. Welche Rolle spielt da jetzt die endoskopische Prävention? Also die muss ja auch auf die Mutation sozusagen angepasst werden, oder nicht?
Exakt. Und das wird auch sehr wahrscheinlich auch so in der Neufassung der S3-Leitlinie so kommen. Also ich finde, es gibt immer so 3 entscheidende W-Fragen. Also erstmal ab wann, wie oft und wo lasse ich mich endoskopieren? Wenn man jetzt einmal guckt, ab wann, da ist es so, dass wir bisher immer empfohlen haben, bei allen Lynch-Patienten, unabhängig von der Mutation, sollten wir mit 25 Jahren anfangen. Und das ändern wir jetzt. Das bedeutet, Wir werden bei den Hochrisikogenen empfehlen, also MLA1 und MSH2, weil die einfach schon früh manifest Krebserkrankungen einfach haben können, dass man zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr beginnt mit der Vorsorge, während wir bei MSH6 und PMS2 einfach einen deutlich späteren Erkrankungsgipfel haben, empfehlen wir deswegen bei MSH6 und PMS2 jetzt zwischen dem 30. und 35. Lebensjahr mit der Vorsorge zu beginnen. Das bedeutet, somit ist die Frage, ab wann geklärt, wie oft. Da ist es so, dass in der alten Leitlinie noch drin steht jährlich, und das ist das, was weiterhin sehr gerne empfohlen wird. Dazu gibt es aber auch Zahlen von unserem oder Daten von unserem deutschen Konsortium, und wir haben damals verglichen 1000 Patienten mit Lynch aus Deutschland mit 1000 aus den Niederlanden, und die empfehlen die Koloskopie alle 2 Jahre, und mit 1000 Patienten aus Finnland und die empfehlen die Koloskopie alle 3 Jahre. Und wir konnten nicht sehen, dass bei uns weniger Karzinome aufgetreten sind unter Überwachung. Das bedeutet, unsere Empfehlung ist deswegen auch analog jetzt zu den europäischen Empfehlungen, dass die Koloskopie in Zukunft alle 2 Jahre stattfinden sollte. Es gibt aber individuelle Risikofaktoren. Das bedeutet Hochrisikogen, also MLA1, MSH2 oder auch eine vorherige Kolonkarzinomerkrankung erhöht auch das Risiko, nochmal an einem Karzinom zu erkranken, sodass man da auch das Intervall verkürzen könnte, aber minimal höchstens auf 12 Monate, nicht noch kürzer. Das bedeutet, es ist dann doch eine individuelle Entscheidung auch, die dann noch mit dazukommt. Aber generelle Empfehlung ist alle 24 Monate, also alle 2 Jahre. Dann die dritte Frage, wo? Und da muss man sagen, gibt es eine Stellungnahme von der European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Und die sagt klar, dass diese Patienten in dezidierten Zentren endoskopiert und angebunden sein sollten, wo ein regelmäßiges Qualitätsmanagement erfolgt und eine regelmäßige Kontrolle der Qualitätsparameter. Wie man das in Deutschland im Bereich der Sektorenversorgung macht, das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich denke aber, dass Zentrenbildung sicher in der Situation gut ist. Ich denke, da sollten wir uns auch in Zukunft daran orientieren, wie das im Bereich zum Beispiel familiärer Brust- und Eierstockkrebs laufen kann. Aber das wird die Zukunft einfach zeigen.
Sagen Sie da noch ein Wort, wie ist das denn da geregelt bei den gynäkologischen?
Genau, also letztendlich ist es so, dass im Bereich familiärer Brust- und Eierstockkrebs, dass die Vorsorge oder Früherkennung, die haben natürlich eine ganz andere Situation, nur an den zertifizierten Zentren erfolgen darf. Das ist quasi, es gibt zertifizierte Zentren von der Deutschen Krebsgesellschaft für den familiären Brust- und Eierstockkrebs. Das bedeutet, Anlageträger oder Risikopersonen werden an diese Zentren angebunden, können dann aber auch dezentralisierter versorgt werden, wenn sie aber weiterhin über dieses Zentrum gesehen werden. Und das ist sicherlich auch, was für die Zukunft ideal wäre. Vielleicht auch, wenn man einfach in Europa in andere Länder guckt, also die Kollegen in Großbritannien haben seit Anfang diesen Jahres etabliert, dass es nur 25 Zentren in Großbritannien gibt, die die endoskopische Vorsorge für Lynchpatienten anbieten, die auch gleichzeitig das alles direkt in ein Register dokumentieren, womit man sehr gut die Qualität kontrollieren kann, aber auch den Effekt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir wollen ja zeigen, können wir überhaupt effektiv Karzinome verhindern? Deswegen ist es, glaube ich, ganz klug, auch einfach in die Nachbarländer zu gucken.
Was ist denn bei der endoskopischen Prävention beim hereditären Fall anders, also ganz technisch, als beim nicht-hereditären Fall?
Ja, wir haben das Problem, dass die Patienten ein deutlich höheres Risiko haben für Intervallkarzinome. Und das ist ja für Endoskopiker einfach der Super-GAU, der auftreten kann. Und das ist besonders für MLA1-Anlageträger unheimlich hoch. Also sie haben Intervallkarzinomrisiko von 45%, MSH2 35%, MSH6 20%, also wirklich Hochrisikokonstellationen. Und das liegt daran, dass wir sehen, dass Adenome, die kleiner sind als 1 Zentimeter, viel häufiger hochgradige Dysplasien haben als bei sporadischen Adenomen. Also es gibt eine gute Studie aus Spanien, die konnte zeigen, dass 35% aller Adenome unter 1 Zentimeter schon hochgradig dysplastisch waren. Und wir haben somit eine deutlich verkürzte Adenom-Karzinom-Sequenz bei diesen Patienten. Deswegen ist es noch wichtiger, kleine Läsionen zu detektieren. Es gibt verschiedene Techniken, womit das in der Vergangenheit versucht worden ist, zu optimieren. Sei es die klassische Chromoendoskopie, sei es virtuelle Chromoendoskopie-Verfahren wie Narrowband Imaging oder das Link Color Imaging, die letztendlich für die Adenom-Detektionsrate keine überzeugenden Daten gezeigt haben. Wir haben dazu eine Studie auch gemacht, eine Pilotstudie, die wir letztes Jahr publiziert haben, wo wir das mit einem System mit künstlicher Intelligenz probiert haben. Wir haben da einen potenziellen Effekt gesehen. Also wir hatten 100 Patienten, 50 randomisiert in den Weißlichtstudienarm und 50 in einen quasi assistierten Arm mit künstlicher Intelligenz. Und die Adenomdetektionsrate war im Weißlichtarm 26%, im KI-Studienarm 36%. Das war aber nicht signifikant, das war eine Pilotstudie. Deswegen läuft jetzt momentan unsere Nachfolgestudie, die an 5 weiteren deutschen Zentren, also macht Hamburg, Leipzig, Regensburg, Bochum, Bonn und Magdeburg machen da mit und auch Barcelona und Amsterdam. Und wir haben jetzt innerhalb von 10 Monaten 230 Patienten schon eingeschlossen, 760 sind geplant, also wir sind auf einem ganz guten Weg. Das ist, glaube ich, sicherlich ein ganz interessanter Weg, diese neuen Techniken wie künstliche Intelligenz in Hochrisikokollektiven sich anzusehen, weil ob im sporadischen Setting wir ein kleines Adenom mehr oder weniger finden, macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Bei Menschen, die aber so ein hohes Risiko haben für Karzinome, ist das wahrscheinlich schon entscheidend.
Es bleibt ja wirklich mit Spannung abzuwarten, was wirklich die endoskopische Detektion von Kleinadenomen wirklich die Diagnostik verbessern kann in der Zukunft. Ich würde gerne noch einmal rüberschwenken zum Thema operative Prävention. Wir sind ja gerade sehr im Lynch-Syndrom vergraben. Welche Stellenwert hat die operative Prävention beim Lynch-Syndrom?
Genau, da ist erstmal der erste Punkt. Man kann ja drüber nachdenken, wenn man schon so ein hohes Kolonkarzinomrisiko hat, ob man nicht prophylaktisch sich das Kolon entfernen lässt. Das hat aber keinen Stellenwert beim Lynch, anders als das bei den Polyposisformen ist, wo wir ja sehr häufig doch Richtung risikoreduzierende Operationen gehen, ist es beim Lynch-Syndrom einfach nicht der Fall. Die Frage ist natürlich letztendlich, wenn man ein Lynch-Patient ist, man hat jetzt die Diagnose eines Kolonkarzinoms, was machen wir dann? Und dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob man erweitert operiert wird und quasi nicht nur das onkologische Segment, sondern einfach im Sinne einer Kolektomie mit endorektaler Anastomose oder halt eben nicht. Und man muss da, glaube ich, immer zwei Dinge gut abwägen. Einmal Punkt Nummer eins, das funktionelle Outcome bei einer erweiterten Operation versus Segmentresektion, aber auch das Risiko quasi für ein metachrones Kolonkarzinom. Und wir haben es letztendlich so, dass in der Vergangenheit, auch in der alten Form der Leitlinie steht drin, dass man bei Patienten mit Lynch-Syndrom im Rahmen eines diagnostizierten Kolonkarzinoms besprechen kann, ob man eine subtotale Kolektomie durchführt. Wir haben das jetzt noch feiner formuliert, so wird es hoffentlich in die Leitlinie auch kommen. Und da sagen wir, dass das letztendlich nur eine Option ist für die Patienten mit einem Hochrisikogen, also letztendlich MLA1, MSH2. Dass man in der Situation darüber diskutieren kann, ob die sich erweitert operieren lassen wollen, ja oder nein. Das liegt einfach an der Arbeit, die die Kollegen aus Niederlanden sich angeguckt hatten. Das waren 530 Patienten mit Lynch-Syndrom, die ein metachrones Kolonkarzinom entwickelt haben. Und die konnten sehen, dass wenn man eine Hochrisikovariante hat und man ist erweitert operiert worden, hat man ein niedrigeres Risiko, als wenn man eine Hochrisikovariante hatte und nur segmentresiziert worden war. Das kann man sich auch gut verdeutlichen. Je größer die Oberfläche ist, wo noch was entstehen kann, desto mehr Risiko hat man. Aber bei MSH6 und PMS2 war das Risiko eben nicht hoch für ein weiteres metachrones Karzinom. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Auch da sind wir dann mal gespannt auf die Leitlinie. Wir wollen ja den Empfehlungen hier nicht vorweggreifen, weil die natürlich durch alle Abstimmungsrunden durchgehen müssen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was adressiert werden wird. Also praktisch operative Versorgung des Darmkrebses bei Lynch. Ich würde jetzt gerne an dieser Stelle gleich die Situation bei den Polyposis-Syndromen gegenüberstellen. Wie ist es denn da? Wie ist der Stellenwert da?
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir letztendlich auch häufig sehen, dass viel noch nach der aktuellen Fassung der Leitlinie gehandelt wird. Und das kann man auch gut nachvollziehen. Aber dieser Bereich ist 2013 das letzte Mal aktualisiert worden. Da stand noch drin, dass alle Patienten mit einer familiären adenomatösen Polyposis, einer APC-Mutation, immer proktokolektomiert werden müssen. Und das ist nicht so. Und das wird sich sowohl in der bald erscheinenden europäischen FAP-Leitlinie zeigen, als auch hoffentlich in unserer deutschen Leitlinie. Letztendlich, Punkt Nummer eins ist, nicht jeder Patient mit einer adenomatösen Polyposis muss risikoreduzierend operiert werden, sondern da ist ein paar Dinge entscheidend. Das ist nicht unbedingt die Anzahl der Polypen. Also man kann auch 200, 300 kleine Adenome haben, sondern die Größe ist entscheidend und ob High-Grade-Dysplasien vorhanden waren, ja, nein. Und dann ist immer die Frage auch, wie ausgedehnt muss man operiert werden, wenn man jetzt sagt, das kann endoskopisch nicht mehr kontrolliert werden. Und da ist die Abhängigkeit des Rektumbefundes sicherlich entscheidend. Also wie viele Polypen sehen wir im Rektum? Und da ist so der Cut-off immer bei 20 Polypen. Also wenn man 20 Polypen im Rektum hat, alles darunter, kann man eigentlich in der Regel rektumerhaltend auch operieren, also im Sinne einer Kolektomie mit endorektaler Anastomose, während man bei mehr als 20 Polypen im Rektum dann doch die Proktokolektomie empfehlen würde. Das aber natürlich einhergeht einfach mit einer schlechteren Lebensqualität für die Patienten durch den ileoanalen Pouch, der einfach mit einer deutlich erhöhten Defekationsfrequenz einhergeht.
Ja, ich würde jetzt fast an dieser Stelle mal kurz zusammenfassen, dass ja sowohl diese ja spezifischere und auch an der Mutation ausgerichtete Prävention oder endoskopische Vorsorge und auch das operative Stratifizieren insgesamt doch deutliche Fortschritte hin zu einer patientenorientierten und schonenderen Vorgehensweise bei diesen ja doch hart getroffenen Patienten ist letztendlich.
Absolut. Also das Schlagwort personalisierte Medizin kann man in dem Bereich absolut anführen, weil wir unterscheiden immer mehr nach Gen, wir unterscheiden immer mehr nach den einzelnen Phänotypen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht ein Schema F, sondern wir wollen passgenau auf die einzelne Person das Risiko so reduzieren, dass die Lebensqualität gleichzeitig hoch bleibt, aber das Risiko für Krebserkrankungen gut vertretbar ist.
Ich würde noch ein kleines Thema ansprechen, obwohl wir wirklich schon lange dabei sind. Medikamentöse Prävention. Spielt das überhaupt eine Rolle? Sie hatten das im Vorfeld ja mal so angedeutet als Frage. Ich muss zugeben, ich hätte die Frage gar nicht gestellt, wenn ich nicht von Ihnen drauf gestoßen wäre.
Ja, es ist ein spannendes Thema. Also ich glaube, da gibt es zwei Dinge, die man unterscheiden kann. Punkt Nummer eins ist medikamentöse Prävention beim Lynch-Syndrom. Und da gibt es eine Studie quasi, die mit Aspirin, also 600 Milligramm Aspirin am Tag gemacht worden ist. Die Studie, die über 20 Jahre die Patienten nachverfolgt hat. Wenn die Patienten 600 Milligramm Aspirin für 2 bis 4 Jahre eingenommen haben, ist das Risiko für ein Kolonkarzinom ab dem 8. Jahr um bis zu 50% reduziert worden. Das wirkt unheimlich dramatisch und ist sicherlich auch sehr spannend. Es gibt so ein paar Schwierigkeiten, die man mit der Studie haben kann. So haben die den primären Endpunkt geändert im Laufe des Studienalltags. Also initial wollten die nach allen Lynch-Syndrom assoziierten Krebserkrankungen gucken. Nach 10 Jahren haben sie gemerkt, da sehen sie keinen Effekt. Dann haben sie den primären Endpunkt nur aufs Kolonkarzinom umgeschrieben. Das fällt einem immer schon ein bisschen schwer. Die Aspirindosis mit 600 Milligramm am Tag ist sehr, sehr hoch. Und die Qualität der Endoskopie war unheimlich schlecht. Also die Adenomdetektionsrate lag bei 10%. Also das Schlechteste, was je dokumentiert worden ist. Deswegen tue ich mich persönlich sehr schwer damit. Trotzdem ist es eine Sache, die man mit dem Patienten besprechen muss. Die gleiche Gruppe, auch aus Großbritannien, hat noch eine ähnliche Studie gemacht mit einem Stärkeprodukt, Resistant Starch. Das ist ungefähr das Stärke-Äquivalent einer grünen Banane. Und die haben es damit auch in das BBC-Frühstücksfernsehen geschafft mit dem Spruch Green Banana a Day Keeps the Cancer Away. Das ist natürlich sehr plakativ, aber sehr klug gewesen. Die haben gesehen, dass dieses Stärkeprodukt keinen Effekt hat auf das Kolonkarzinom, aber möglicherweise auf Ösophagus, Magen, Gallengang, Gallenblase, Pankreas. Auch da ist es sicherlich biologisch schwer zu verstehen, dass so viele verschiedene Krebsentitäten in einen Topf geschmissen worden sind. Es unterstreicht aber möglicherweise, dass einfach doch Ernährung eine relevante Rolle spielen kann, um das eigene Karzinomrisiko zu senken.
Aber sprechen wir jetzt hier von spezifischer Prävention und Präventionsdiskussion mit hereditär betroffenen Patienten?
Ja, das ist oder? nur für Lynch. Die Daten für die Allgemeinbevölkerung sind ja letztendlich für alle medikamentösen Präparate, die wir haben, einfach zu schlecht, als dass man irgendwas empfehlen kann. Das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung, auf jeden Fall.
Müssen wir hier nochmal rausstellen, weil das Thema ISS und Darmkrebs verfolgt mich, glaube ich, auch schon seit meinem Studium. Und insofern war ich hier tatsächlich überrascht, dass es in diesem Zusammenhang doch wieder aufpoppt. Wir sind am Ende angekommen. Vielleicht auch hier beim familiären Darmkrebs haben wir es auch so gemacht, nochmal einmal. Eine Take-Home-Message, was wären die wichtigsten 3 Maßnahmen, die wir Patienten mit erblichem Darmkrebs anbieten sollten, um eine bessere Vorsorge oder eine schonendere, einen angenehmeren Lebenslauf zu ermöglichen?
Genau, ich glaube als allererstes das, was Sie eben schon gesagt haben, also personalisierte Therapie und personalisierte Empfehlungen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir damit eine Überversorgung, also durch zum Beispiel zu viel Endoskopie senken können, aber gleichzeitig auch die Qualität noch steigern können. Zentrenbildung, wie ich eben schon gesagt habe, fördert sicherlich die Qualität. Neue Techniken müssen evaluiert werden und sind gerade in diesem Hochrisikosetting unheimlich spannend. Und wir müssen die Qualität der Endoskopie auch in Deutschland verbessern bei diesen Patienten. Weil wir sehen, dass auch aus unseren deutschen Daten die deutsche Adenomdetektionsrate bei Lynch ist nicht gut mit 16% im Vergleich zu den internationalen Daten, wo wir im Schnitt immer so 25-30% haben. Also es gibt einige Dinge, die wir, glaube ich, zusammen verbessern können. Und Identifikation, also Identifikation von allen, um einfach das Risiko für die Einzelpersonen zu senken.
Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Hüneburg. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, es war wirklich toll. Ich muss auch sagen, mir raucht ein bisschen der Kopf. Ich glaube, wir freuen uns alle sehr auf die Leitlinie. Ich weiß, dass die Konsensuskonferenz jetzt schon relativ bald, ich glaube im Mai in Mannheim stattfindet, richtig? Also das wird sicher dieses Jahr noch was mit der neuen Leitlinie und die ist, glaube ich, wird wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein bei einem ganz wichtigen Gebiet in der gastroenterologischen Onkologie. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen Happy Holidays, ein sonniges und entspanntes Osterfest mit unserer Doppelfolge. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.